Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ken, wir reden über Migration, Integration, die Möglichkeiten, die sich hier eröffnen für die Kultur, für die Literatur, für den Sport unter dem Motto die Stimme erheben. Was tragen Sport und Literatur zum öffentlichen Diskurs von Migration bei? Mein Name ist Sven Kochale. Ich freue mich, dass Sie schon mal hier sind. Ich glaube, auch im Laufe der nächsten knappen Stunde wird es noch ein bisschen voller, hoffentlich zumindest, weil wir viele neue und interessante Ansätze bei der gelingenden Integration hier sicherlich Ihnen mit auf den Weg geben können. Das Statistiker, die Zahlen zählen, das wissen wir. Vor ein paar Tagen kam das Statistische Bundesamt mit der Zahl heraus, dass die Deutschen immer mehr werden, 82,5 Millionen. Und das liegt daran, dass es die Zuwanderung in Deutschland gibt. Also rund 500.000, die im Jahr 2016 nach Deutschland zusätzlich gekommen sind. Und das bedeutet, dass damit umzugehen ist. Also man mag sich jetzt hinstellen und sagen, also wir gucken uns das an und schauen mal, was draus wird. Oder aber wir gestalten diesen Prozess ganz aktiv. Und ich freue mich, dass wir darüber reden können, über den Bereich der Literatur und des Sportes mit meinen Gesprächsteilnehmern, die ich Ihnen ausführlicher gleich noch vorstellen werde. Bei uns ist da der stellvertretende Chef des Berliner Büros des Deutschen Börsenvereins, der sich um den Friedenspreis kümmert. Martin Schult ist da, ganz außen zu meiner Rechten. Die Schriftstellerin Olga Griasenhofer ist bei uns, zu seiner Linken. Die Geschäftsführerin des FC International Leipzig ist bei uns, Ulrike Schupp, liegt hier zur Rechten. Und der Integrationsbeauftragte Thomas Schmidt vom SV Ebenthal-Zottelstedt. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wir wollen einsteigen, gleich mal mit der Frage, Herr Schulte, Sie kennen die Literaturszene, den Literaturbetrieb in Deutschland aus dem FF. Wie erleben Sie das denn gerade mit der Integration? Ist das eher aus Ihrer Sicht, wie es im Literaturkreis gesehen wird, eher die Chance oder eher das Risiko?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt sehr viele Initiativen, die sich bemühen, zur Integration mit beizutragen. Wobei Integration ist erstmal das ein Wort, was, glaube ich, erst später kommt. Ich glaube, es kommt erstmal darauf an, dass es ermöglicht wird, dass viele geflüchtete Menschen, die schriftstellerisch tätig werden, hier irgendwie erstmal Fuß fassen können. Und da kommt dann, glaube ich, die Arbeit als Schriftsteller erst an zweiter Stelle. Ich glaube, es geht eher darum, erstmal als Mensch hier anzukommen, irgendwie zu versuchen, sein Auskommen zu haben und dann quasi als Schriftsteller vielleicht davon irgendwann einmal leben zu können. Diese Initiativen sind verschiedenster Art. Es gibt das Projekt Weiterschreiben, in dem versucht wird, deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit Schriftstellerinnen aus dem Ausland zusammenzubringen, Geflüchtete, die dann im Grunde genommen gemeinsam versuchen, etwas zu schaffen, etwas Neues, über die Literatur sprechen, wie sie hier gesehen wird, wie sie vielleicht auch dort in den Land gesehen wird. Die Böll-Stiftung hat mit ihrem Böll-Haus anfangs sehr viel den Schriftstellern, geflüchteten Schriftstellern geholfen. Es gibt zum Teil Bücher, Anthologien, die danach erschienen sind, bei denen versucht wird, auch uns Lesern und Interessierten im Grunde genommen Menschen, ihre Herkunftsländer, ihre Flucht und sowas näher zu bringen.
Über das, was Sie gerade schon angesprochen haben, reden wir gleich noch ein bisschen mehr. Sie sagen, das kommt vielleicht erst an zweiter, dritter Stelle, also wenn man sich dann um Literatur kümmert, weil natürlich andere Dinge erst einmal wichtiger sind. Aber ist das dann vielleicht der entscheidende Punkt, wo Integration gelingt oder nicht? Also wenn man versucht, auch diese Bereiche dann tatsächlich abzubilden und aufzunehmen, kommt man dann erst wirklich an?
Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal gerade auch für einen Literaten oder einer Literatin das Problem der Sprache eigentlich erstmal zu überwinden. Das geht bei anderen Dingen, andere Arbeiten, beim Sport oder sowas etwas einfacher. Da spielt die Sprache nicht so sehr die vornehmliche Rolle. Bei der Literatur spielt sie natürlich eine wahnsinnig wichtige Rolle. Ich glaube, es hilft vielen Autorinnen und Autoren, wenn sie hierher kommen, dass das Interesse auch der Leser sehr groß ist. Und dementsprechend ist auch das Interesse von Verlagen da. Es ist ja immerhin, das sind Wirtschaftsbetriebe, die müssen auch gucken, ob sich etwas rechnet. Ne? Das heißt,
ist das eine relevante Gruppe, also irgendwann mal auch dann? Also aus wirtschaftlicher Sicht?
Ich glaube, eine relevante Gruppe ist, wenn man eigentlich auch Literatur für die Migranten macht. Das ist, glaube ich, noch nicht so sehr im deutschen Verlagswesen angekommen. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Also die Barriere der Sprache vielleicht auch ein bisschen helfen zu überwinden. Das wäre, glaube ich, ein schönes Projekt.
Ulrike Schupp, Sie sind Geschäftsführerin, sind im Vorstand des FC International Leipzig, dort für Soziales, Ehrenamt zuständig. Um mal kurz einen Eindruck zu bekommen, das ist eine Mannschaft, die in Leipzig gewachsen ist, sich vor ein paar Jahren gegründet hat und sehr auf Internationalität, würde ich es mal nennen, setzt. Also das Problem der Sprache ist gleich angesprochen worden. Mit welcher Strategie gehen Sie in Ihrem Vereinsleben da heran, die Integration dort sicherzustellen?
Ja, also fangen erstmal damit an. Also wir sind ein 5 Jahre alter Verein, der ursprünglich aus einer ersten Mannschaft und einer D-Jugend entstanden ist. Und die erste Mannschaft wurde seit Beginn an eigentlich aus allen möglichen Nationen zusammengebastelt, sage ich mal. Und dann nach und nach hat sich das aufgebaut. Wir haben jetzt 10 Mannschaften im Spielbetrieb und haben...
War das gleich ein Konzept, wenn ich dazwischen fragen darf? Oder hat sich das so irgendwie
ergeben? Der Name
ergeben?
An sich sagt ja eigentlich schon, das ist ja schon eine Art Konzept, ne? FC
ist International auch gleich so Leipzig. Gelebt worden, so angesetzt worden.
Genau. Und unser Trainer der Mannschaft, der hat auch 5 Sprachen fließend gesprochen. Das hat natürlich die Sprachbarriere erstmal verringert. Im Nachwuchs ist es ein bisschen schwieriger, weil da doch sehr viele Sprachen gesprochen werden. Also wir haben jetzt 29 verschiedene Nationen im Verein bei ca. 250 Mitgliedern. Und wir haben ja natürlich Probleme. Wir erreichen die Eltern teilweise nicht, weil wir nicht wissen, mit Arabisch kommst du dann auch nicht mehr weit. Das sind einfach so viele verschiedene Sprachen und Akzente, wo du so viele verschiedene Dolmetscher bräuchtest, um da weiterzukommen. Aber der Sport ist ja unsere Sprache. Fußball ist ja das Medium, was wir benutzen. Und wie die sich gegenseitig helfen, also auch die neuen Flüchtlinge, die frisch angekommen sind, da integriert werden und da einer, der schon länger da ist, den das dann übersetzt. Also es funktioniert ganz viel, einfach ganz automatisch irgendwie, ne? Durch diese Mannschaft, durch den Ball.
Das hört man ja oft, der Sport spricht seine eigene Sprache halt. Sicher, ich brauche ja da Brücken, aber wenn Sie sagen 29 Nationalitäten, da stößt man doch auch beim FC Inter an Grenzen halt, ja?
Auf jeden Fall. Also
wie lösen
Grenzen
Sie das
haben
dann?
Wir schon gemerkt. Naja, wir sind gerade dabei, also Elternabend ist ein ganz schwieriges Thema. Die Kinder erreichen, die sind ja schon da. Da braucht man nicht mehr viel machen, aber die Eltern sind das Problem. Bei unserem allerersten Elternabend, da hatten wir 100 Kinder ungefähr schon im Verein, waren 7 Eltern da, 7. Die meisten haben uns gesagt, die wussten nichts davon. Wir wissen einfach gar nicht, sollen wir einen Brief schreiben, sollen wir den auf 5, 6 Sprachen übersetzen, sollen wir den Kindern Mutti-Zettel mitgeben. Da gingen die ersten Schwierigkeiten ja schon los. Also beim zweiten Elternabend waren es schon 14. Wir machen im April den 3. Also ich weiß nicht. Aber da auch mit Dolmetscher.
Aber ich sag mal, selbst deutsche Eltern kommen auch nicht zu jedem Elternabend. Ja. Also auch da ist sicherlich der Hinweis durchaus berechtigt. Aber wie es vielleicht funktioniert, wie man auch Zuwanderer richtig anspricht, das kann uns vielleicht Olga Gias noch mal ein bisschen schildern. Sie ist Buchautorin. Sie stammt ursprünglich aus Baku, Aserbaidschan, wuchs im Kaukasus auf, ist mit 11 dann nach Deutschland gekommen, hatte längere Auslandsaufenthalte in Polen, in Russland, ist da am Literaturinstitut in Leipzig gewesen und hat schon 3 erfolgreiche Bücher geschrieben, in denen es natürlich auch um ihre persönlichen Erfahrungen geht. Wenn Sie das so hören, also wie erreiche ich jemanden, der neu hinzukommt in die Gesellschaft, in ein neues Land? Mit welcher Sprache, auf welche Art und Weise kann das gelingen?
Ich meine, ganz ehrlich, meine Eltern waren auch kaum auf den Elternabenden. Beim ersten waren sie noch da und dann haben sie gesehen, dass es natürlich bei ihren Sprachkenntnissen nichts bringt. Und dann haben sie es auch gelassen, aber ich bin halt trotzdem durch die Schule gekommen. Also das ist jetzt alles nicht so dramatisch. Und ich meine, das ist natürlich eine schwierige Sache, aber es ist, glaube ich, was man auf jeden Fall braucht, ist zuerst mal eine Erklärung, wie das System funktioniert. Und das ist also möglichst, ich weiß nicht, wenn Sozialarbeiter und Pädagogen den Eltern erstmal in ihrer Sprache erklären, was es überhaupt für ein System ist. Das ist das deutsche System, das Schulsystem, das Vereinssystem, ist etwas, glaube ich, ein einzigartiges. Also uns, meinen Eltern war das zum Beispiel überhaupt nicht klar, was der Unterschied zwischen einem Gymnasium und einer Realschule darzustellen hat. Und einfach so. Dass einfach mal die grundlegenden Sachen, also dass man sich die Zeit nimmt, die grundlegenden Sachen erstmal zu erklären und so, wie das System funktioniert und die Leute dazu ermächtigt, dann später am System teilzuhaben.
Wie war das bei Ihnen, als Sie nach Deutschland gekommen sind? 11 Jahre, im zarten Alter?
Ich wurde um 2 Klassen zurückgestuft und von der 6. Klasse wieder zurück in die 4. geschickt. Und das war's.
Das war erstmal ein Kulturschock dann?
Der Kulturschock war noch nicht mal die deutsche Sprache, die ich nicht beherrsche. Das war ehrlich gesagt... Ich komme aus einem 2-Millionen-Staat in sein winziges hessisches Dorf. Und ich habe die erste und einzige Kuh in meinem Leben gesehen, dass ich 8 Jahre alt war. Und das war in einem Zoo, weil sie dem Zoobesitzer gehörte. Der wollte unbedingt frische Milch haben. Und das war eigentlich der größere Kulturschock, war ehrlich gesagt von der Stadt aufs flache Land.
Haben Sie das schon richtig bewusst wahrgenommen, dass Sie jetzt praktisch bestraft werden, zurückgesetzt werden? Oder was haben Sie dabei gedacht?
Ich wurde nie wirklich zurückgesetzt. Also dadurch, dass ich eine weiße Hautfarbe habe, also ehrlich gesagt, was mir passiert ist, was ich aber gemerkt habe, dass es einen Unterschied gibt, wie ich behandelt werde und wie zum Beispiel jemand behandelt wird, der aus Pakistan kommt. Aber ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich irgendwie zurückgesetzt worden bin.
Also diese Unterschiede merken Sie schon, ja?
Also mit 11 viel schon. Mit 11 war das ziemlich klar, aber...
Was hat Ihnen dann geholfen? Was ist dann passiert? Also gerade mit der Sprache, haben Sie dann irgendwie extra Unterricht bekommen? Haben Sie sich schnell einleben können? Wer hat Ihnen geholfen?
Das war damals nicht vorgesehen, also in Hessen. Das war 1996 und sowas fand einfach nicht statt. Aber ich habe es dann irgendwann mal von selber gelernt. Also ich habe sehr viel Zeit in der Bibliothek verbracht und dann irgendwann mal, ich glaube, in dem Alter funktioniert vieles noch automatisch.
Also Eigeninitiative, war es dann von eigenem Antrieb heraus, versuchen mitzukommen?
Man hat keine Wahl. Also man muss sich irgendwie verständigen können und natürlich war auch eine viel eigene Initiative dahinter, aber das ist nicht so, dass ich unbedingt eine Wahl hatte. Ich musste jetzt Deutsch lernen und zwar so schnell, wie es geht.
Aber,
und dann geht auch vieles.
Aber es hat sich gelohnt, also insofern gut angehört. Und 3 Bücher sind ja auch schon drauf.
Sagen wir es mal so, mit Deutsch hat es besser geklappt als mit Fußball.
Über die Bücher können wir auch noch ein bisschen reden. Thomas Schmidt ist bei uns Integrationsbeauftragter eines Vereins aus Thüringen, das SV Ilmtal Zottelstedt. Das ist ein Ortsteil von Apolda. Und dort setzen Sie, ähnlich wie beim FC International, auch viel auf Internationalität, auf Arbeit mit Flüchtlingen. Wie genau sieht das bei Ihnen aus?
Also wir sind dazugekommen persönlich durch meine eigene Arbeit. Ich war Erzieher in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und uns war es halt wichtig, auch im Rahmen der Flüchtlingswelle 2015, einfach ein Stück weit von unserer gesellschaftlichen Verantwortung, die wir als Verein haben, an die Leute oder an die Menschen, die nach Deutschland kommen und nach Hilfe suchen, auch zurückzugeben. Und so war natürlich für uns die Überlegung, wie machen wir das, wie können wir denen helfen, aber wie überfordere ich mich als Verein auch nicht mit der ganzen Geschichte. Somit war für uns eigentlich ganz klar, dass wir nicht versuchen, neue Dinge auf Kampf und Krampf zu schaffen, sondern die möchten, die Spaß am Sport haben, Spaß am Fußball haben, natürlich in das Bestehende integrieren zu können. Das ist nicht überall auf große oder auf übermäßige Freude gestoßen, aber wir sind mittlerweile eigentlich so weit, dass wir mit denen, die noch dabei sind, und das ist immer ein stetiges Auf und Ab, super Vereinsmitglieder haben, die nicht nur Fußball spielen mittlerweile, sondern die sich auch anderweitig im Verein integrieren, als Übungsleiter bei Veranstaltungen in allen möglichen Helferbereichen.
War das da für Sie so eine prägende Erfahrung in diesem Heim mit den unbegleiteten Minderjährigen, dass Sie diesen Schritt dann bewusst gemacht haben oder wie kam das zustande?
Ja, weil es ist schon teilweise wirklich, wirklich erschreckend, was gerade auch dann Minderjährige, die ohne Eltern nach Deutschland kommen, durchgemacht haben. Wenn man die Geschichten so im Detail dann über die Zeit auch mitkriegt und man merkt, dass man mit dem Sport, den man anbietet, ihnen einfach auch ein bisschen helfen kann. Man gibt ihnen eine geregelte Struktur in der Woche. Dadurch lernen sie neue Leute kennen, sie finden Freunde, sie kommen an da, wo sie sind. Es ist für viele nicht unbedingt der Traum, in Apolda zu landen. Ja, das muss man auch mal ernsthaft sagen. Die Träume sind ja von Berlin, Frankfurt, Hamburg und noch weiter. Dann ist man in Apolda.
Und was sagen Sie denen dann?
Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, ja, natürlich. Aber uns war ganz wichtig, ihnen klarzumachen, dass wir ihnen nicht nur mit dem Sport helfen können, sondern in einer kleinen Stadt wie Apolda, also wir haben momentan an die 25.000 Einwohner, sondern auch in ganz anderen Bereichen, wo wir als Trainer, Übungsleiter, Vorstandsmitglieder einfach auch besser vernetzt sind als wie in einer Großstadt. Na, uns fällt es leichter, an Firmen ranzugehen, die vielleicht uns als Sponsoren betreuen oder um denen einen Praktikumsplatz zu besorgen. Aber das Verständnis, dass es soweit ist, das hat lange gedauert.
Diese Perspektiven, Frau Schupp, wie eröffnen Sie in Ihrem Verein denen, die zu Ihnen kommen? Was steckt dahinter? Also welcher Apparat letztendlich auch schon?
Also was wir machen, wir gehen vor allem auch mit den Kindern und Eltern auf die Ämter, also aufs Auswärtige Amt, helfen denen beim Ausfüllen von den ganzen Unterlagen, was
also sie da
müssen.
Also richtig so Betreuer an die Hand nehmen und richtig dann mitgehen und...
Das heißt, Betreuer sind unsere Praktikanten und Studenten tatsächlich. Es ist ein bisschen schwierig, wir haben auch schon, wir suchen eigentlich Sozialpädagogen, aber dass die sich dann ehrenamtlich in ihrer Freizeit auch noch bei uns engagieren, ist einfach schwer, weil alle die, mit denen wir reden, die sind völlig überlastet. Die haben gar keine Zeit mehr, wollen auch noch Zeit mit ihrer Familie irgendwann verbringen und dann nicht abends noch im Verein sein. Ja, also eigentlich bräuchten wir sozialpädagogische Hilfe, weil das Sportliche, das können wir alles. Beziehungsweise wir bilden unsere Trainer weiter, das kann man alles machen, das ist einfach. Aber dieses, die Leute an die Hand nehmen und damit aufs Amt gehen, das können wir auch nur, weil wir einen recht großen Sponsor hinter uns haben und überhaupt die Leute haben. Andere kleine Vereine, die können das gar nicht leisten. Die haben gar keine Leute dafür, die da mit hingehen können. Ne? Da haben wir ein bisschen mehr Glück. Und wir nutzen das natürlich auch. Also wir gehen mit denen dahin, wir nehmen die mit zur Veranstaltung. Wir versuchen, die wenigen Ehrenamtlichen mit Migrationshintergrund, das sind leider nicht so viele aktuell, aber auch wirklich langfristig zu binden, mit denen Projekte zu planen. Wir haben jetzt einen, der war Ehrenamtler bei der Ersten Herren und hat Ordner immer gemacht. Der arbeitet jetzt als Sozialpädagoge in einem Flüchtlingseinrichtung Erstaufnahme in Dölzig. Und wir wollen jetzt zusammen ein Turnier organisieren, dass er mal mit seiner ganzen Gruppe zu uns kommen kann. Es ist auch gar nicht mehr so einfach, an die Flüchtlingsheime heranzukommen.
Wieso? Was ist da passiert?
Naja, also zum einen muss man erstmal an die Kontakte kommen. Die werden auch nicht einfach rausgegeben. Ne? Da muss man schon hingehen. Das kostet wieder Zeit. Wenn man ein Projekt hat, kann man das an den Landessportbund geben, dann schreiben sie die Flüchtlingsheime an und schreiben das schon aus, aber es ist gar nicht so einfach. Also wir hatten letztes Jahr ein internationales Fußballturnier geplant und auch durchgeführt und nur, weil wir einen Bundesfreiwilligendienstler haben aus Syrien und der 20 Leute mitgebracht hat, haben wir überhaupt die ganzen Leute rangekriegt. Also wir kamen gar nicht an die Leute direkt ran. Es war total schwer, die zu erreichen. Weiß nicht, woran das liegt, ob das dann die Sprachbarriere ist, obwohl es ausgehängt wurde in den Flüchtlingsheimen oder ob die Leute kein Interesse hatten oder ist gar nicht so einfach.
Frau Gassner, wie wichtig ist das, wenn man neu ankommt und schon jemanden kennt, der jemanden kennt, einfach um dort auch schon auf diese Art und Weise Anschluss zu finden?
Ist das der Schlüssel? Das ist einfach eine Überlebenshilfe, natürlich. Also es hilft enorm, wenn man in ein Land kommt, das man überhaupt nicht kennt, man auf einmal kriegt man einen Schlüssel. Durch diese Bekanntschaft, das ist enorm hilfreich.
Dann steht da ein Netzwerk irgendwo, ja? Oder wie kann man das so gestalten, dass es auch vielen am Ende hilft?
Ich glaube, das kommt dann auf die einzelnen Communities an oder auch auf die einzelnen Menschen. Also es gibt Leute, die unbedingt möglichst viel Kontakt haben möchten, ihre eigene Muttersprache. Andere wollen gar keinen, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube auch je nachdem, welcher Kontakt gefordert ist oder worum es geht. Geht es jetzt irgendwie darum, eine möglichst gute Schule zu finden oder geht es darum, Fußball zu spielen oder ist das, glaube ich, wo man es einfach relativ spezifischer gestalten könnte.
Mit welchen Erwartungshaltungen erleben Sie das denn in Ihrem Umfeld? Kommt Zuwanderer zu uns? Also diese Communities haben Sie angesprochen, da ist ja schnell auch mal die Gefahr der Parallelgesellschaft. Wer möchte sich integrieren, wer möchte sich nicht integrieren? Gibt es da wirklich die und die Gruppen?
Ich meine, ich lebe ja mitten in Neukölln, also mitten in der sogenannten Parallelgesellschaft, aber ich habe von denen noch nicht so viel mitbekommen. Aber ich finde es halt immer viel erschreckender, wenn mir zum Beispiel Leute aus dem Literaturbetrieb erklären, dass sie ihre Kinder jetzt auf eine Schule gebracht haben, wo der Migrationsanteil nicht so hoch sei. Also das kann man auch, also ich meine, das ist, kann man zwar handhaben, wenn man möchte, aber das gerade mir zu erzählen, ist ein wenig irreführend.
Ist die Bereitschaft, bei Kindern sich zu integrieren, sehr viel stärker ausgeprägt als bei den Eltern zum Beispiel oder gar Großeltern? Haben Sie das so beobachtet?
Es kommt auch darauf an, was man unter Integration versteht.
Zum Beispiel Sprache lernen erstmal.
Sprache, ja, aber es ist auch nicht nur die Sprache, sondern es ist halt, ist auch meine große Frage eigentlich, wann ist diese Integration erbracht? Das ist zum Beispiel, ich bin seit 23 Jahren in Deutschland, ich bin erst 33 Jahre alt und als also es ist eigentlich mehr als zwei Drittel meines Lebens habe ich hier gelebt. Bin ich dann immer noch, zum Beispiel als ich mit meiner ersten Tochter schwanger war und mir wird immer noch eine Gruppe von Migranten vorgeschlagen, wo ich mich doch integrieren könnte und da irgendwie meine Erfahrungen austauschen könnte, wie es ist, in Deutschland ein Kind großzuziehen. Also ich habe nur die Erfahrung, wie es ist, in Deutschland ein Kind großzuziehen. Also das ist halt auch, irgendwann mal ist es auch vorbei, irgendwann mal ist sie einfach gebracht. Und dann, wenn zum Beispiel der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde sagt, dass die Russland, also die russischen, russischstämmigen Juden und die Kategorie, ich auch falle, dass wir noch zwei Generationen brauchen, um uns zu integrieren, dann weiß ich mir auch nicht mehr, also was ich noch machen könnte. Ist halt, ich meine, Integration ist schön und gut, aber es ist, was heißt es praktisch oder was versteht man praktisch unter der Integration und wer soll eigentlich wen integrieren und welche Kultur? Es ist eine sehr große soziologische und philosophische Frage, die dahinter steckt. Auch man muss auch aufpassen, dass man nicht dahin geht, dass man andere Kulturen höherwertig, also über die anderen stellt. Das ist kompliziert, das Ganze.
Herr Schuld wackelt schon ein bisschen mit dem Fuß, sind gleich bei Ihnen. Nochmal, der Russ ist einer, der Birken liebt. Das ist Ihr Debütroman gewesen. Wie weit sind denn Ihre Erfahrungen, die Sie jetzt ein bisschen beschrieben haben, da eingeflossen?
Apolde spielt da übrigens auch eine Rolle. Also, aber ich war noch nie in Apolde, sondern es wurde mir erzählt. Also ich meine, ich habe für den Roman auch sehr viel recherchiert, aber es ist klar, es geht auch um eine Frau, wie ich eine bin. Und wir haben beide den sogenannten Migrationshintergrund. Ja, ich glaube, da hört es auf.
Was ist daraus dann für eine Geschichte entstanden? Geben Sie uns einen kleinen Einblick in dieses Debütbuch.
Es geht vor allem um strukturierte Gewalt und vor allem, wie man eine bestimmte Volksgruppe überhaupt kreiert, sie dann als Volksgruppe gebrandmarkt und dann systematisch ausstehen kann und das, ausschließen kann. Das wird dann ein Beispiel von den Pogromen an den Armeniern in den 90er Jahren in Baku klargemacht und dann natürlich der Rassismus in Deutschland und in Israel. Und eben die unterschiedlichen Spielmöglichkeiten des Rassismus.
Es geht um eine Familie, die aus Baku kommt und in eine deutsche Kleinstadt dann letztendlich landet.
Genau, also aber in die Nähe von Frankfurt. Und das Ganze spielt auch in Frankfurt.
Genau. Herr Schuld, wie erleben Sie das? Also diese Projekte, die daraus entstehen können, gerade auf dem Schriftsteller-Dasein mit Büchern, mit Literatur, sich zu integrieren. Sie haben ein paar Projekte schon angesprochen, wo es funktionieren kann, also dass Sie da gezielt auch Schriftsteller, Autorinnen heraussuchen und sie einführen praktisch in die deutsche Literatur. Was genau sind das für Überlegungen und Projekte, die Sie da anstellen?
Also das, nochmal kurz, um darauf zurückzukommen, Integration ist wirklich ein schwieriges Wort, ne, weil dahinter kann keine Formel stecken. Ne? Jeder Mensch ist anders und auch die große oder kleine Gesellschaft, in der er reinkommt, ist auch anders. Und deswegen, glaube ich, muss man erstmal auf jedem individuell eingehen. Das haben wir bei diesem einen Projekt, Weg sein, hier sein. Das ist ein Projekt, was vor 2 Jahren von einem Verlag gemacht wurde, so ein bisschen versucht, indem wir gesagt haben, wir wollen versuchen, möglichst unterschiedliche Autoren zu finden. Hat nicht so ganz geklappt. Die meisten kamen dann aus Syrien. Wir wollten eigentlich auch auf Afghanistan und allen möglichen Regionen, wo Flüchtlinge herkommen, Autoren finden, die gemeinsam quasi schreiben, was bedeutet es, dort weg zu sein und hier anzukommen. Das haben sie gemacht mit Gedichten, mit kurzen Geschichten. Manche Romane sind raus geworden. Und das Spannende dabei fand ich, dass wir gemerkt haben bei diesem Projekt, die allerwichtigste Rolle haben eigentlich die Übersetzer gespielt, weil die 20 Autoren und Autorinnen haben natürlich nicht auf Deutsch geschrieben, sondern in ihrer eigenen Sprache und die mussten übersetzt werden und der Verleger musste natürlich auch irgendwie entscheiden, ist dieser Text gut, ist er nicht gut, muss daran noch gearbeitet werden und das heißt, wir haben in der Literatur, zumindest in so einem kleinen Teil quasi so, ich würde sie jetzt mal Integrationsbeauftragte nennen, also Übersetzer, die im Grunde genommen dabei helfen, dass das, was der eine sagt, bei dem anderen auch ankommen kann.
Ist das vielleicht auch noch die unterschätzte Rolle des Übersetzers,
ja, also auf jeden
genau
Fall
diese Schlüssel da bilden kann?
Ja, das glaube ich schon, weil ich denke, dass es ist einfach so, der deutsche Buchmarkt ist natürlich völlig auf die deutsche Sprache fixiert. Das heißt, dass jeder Autor, der in einer anderen Sprache schreibt, vollkommen darauf angewiesen ist, dass jemand das, was er getan hat, überträgt. Und das können nur Übersetzer.
Wann haben Sie denn angefangen zu schreiben in Deutsch? Oder Sie haben wahrscheinlich in Ihrer Heimatsprache zunächst einmal auch ein bisschen die ersten Anfänge gemacht auf dem Literaturgebiet?
Ja, aber ich bin ja schon mit 11 gekommen. Also ja. Das waren keine wirklichen Anfänge und so wirklich zu schreiben. Ich glaub,
war die
ich
ersten nicht, Ideen 18. so als Schriftstellerin?
Die hatte ich nie. Also ich dachte immer, ich werde Kriegsberichterstatterin. Das war eigentlich das große Ziel. Und dann, aber ich habe nie im Leben gedacht, dass es irgendwie für einen Roman reichen würde. Es gibt, also vor allem bei Literatur gibt es, glaube ich, kaum jemanden, der von einem Tag auf den anderen aufwachen würde und würde sagen, so jetzt aber, werde ich Schriftsteller. Und wenn man, glaube ich, in seinem Freundeskreis jemanden erzählt, ich schreibe jetzt einen Roman, dann gucken die Leute schon meistens komisch. Also man nicht gerade eine Schriftstellerdynastie reingeboren wird. Und dann schauen die Leute auch eher nochmal seltsamer. Und ich habe erfahren, dass es dieses Literaturinstitut gibt und habe mich beworben. Und zu meiner großen Überraschung wurde ich genommen. Und ab dann war der Weg relativ einfach.
Also das war so der Punkt, wo Sie gedacht haben, das könnte was werden. Einfach diese Bewerbung. Und dann geht's los.
Noch nicht mal. Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich irgendeine Chance habe, aber ich wollte es trotzdem versucht haben. Also zum Glück.
Zum Glück. Und dann haben Sie es weiter vorgegeben. Welche Unterstützung haben Sie dann bekommen oder wie schwierig ist es, sich dann da durchzuschlagen als Schriftstellerin?
Ich glaube ehrlich gesagt, das deutsche Literatursystem funktioniert ziemlich gut. Also es gibt wirklich Förderung, es gibt viel Förderung, also vor allem für Prosa. Und da funktioniert alles relativ gut. Und ich glaube auch, es ist vor allem auch immer noch besser als zum Beispiel in Frankreich oder in Italien oder in Spanien.
Da ist vielleicht sogar vieles planbar. Übrigens, Herr Schuld ist verantwortlich für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Also wenn da mal Verbindungen entstehen sollen, da wäre heute eine gute Möglichkeit. Herr Schmidt, wie ist das bei Ihnen auf dem Sportgebiet, also dort in Apolda? Was ist da vorhersehbar und planbar, wenn Sie mit Flüchtlingen arbeiten, mit Zuwanderern, wenn Sie da versuchen, Zukunftsperspektiven zu eröffnen?
Also planbar für uns ist erstmal gerade im Bereich Jugend, dass es schon absehbar ist, dass Sie ja eine zeitliche Zukunft in Deutschland haben. Das macht es natürlich erstmal ein Stück weit leichter.
Da sind wir bei den Verfahren, die ja sehr lange dauern.
Genau. Und selbst wenn da mal ein Asylverfahren abgelehnt wird, die meisten gehen ja dann nun schon in Widerspruch und dann dauert das natürlich schon teilweise Jahre, bis da was passiert. Also ich persönlich kenne noch keinen Abschiebefall. Sicherlich den einen oder anderen, der einen Negativbescheid vom BAMF bekommen hat. Aber auch die sind alle noch da. Die Probleme, die wir eher haben im Bereich, ist diese Sprunghaftigkeit der Migranten, die zu uns kommen, Fußball spielen, aber trotzdem sich halt noch ausprobieren wollen, wo Fußball halt nicht die letzte Station ist. Das macht auch mal 3-4 Monate Spaß, aber man will sich trotzdem weiter ausprobieren, weil man sich doch schwer tut, das Vereinssystem, was wir in Deutschland haben, anzunehmen.
Also ein Verein, der nur Fußball anbietet, ist da eher kontraproduktiv, oder?
Kontraproduktiv nicht, aber es kommt natürlich auf die Interessen des Einzelnen an. Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung aus dem Umaheim sprechen, dass es teilweise je nach Stimmungslage, dann möchte man in die Richtung Kampfsport gehen, da mal ausprobieren, verschiedene Richtungen. Der Sport, der in der Heimat gemacht wird, also ich habe viel mit Jungs aus Afghanistan gearbeitet, dort ist Parkour halt so eine Geschichte, die gut ankommt. Da wird es dann natürlich ganz schön speziell. Da konnten wir als Erzieher zwar helfen, aber da stoße ich natürlich als Fußballverein an meine Grenzen.
Ja. Was machen Sie dann? Haben Sie so ein Netzwerk, dass Sie sagen können, also da habe ich noch jemanden und dort kenne ich auch noch einen, geh mal dahin?
Also wir arbeiten ganz eng mit dem Kreissportbund zusammen, arbeiten auch ganz eng mit dem Landessportbund zusammen. Und wenn wir solche Fälle haben, dann vermitteln wir auch. Also wir wollen niemanden auf Biegen und Brechen halten, nur um unsere Mitgliederstatistik zu verschönern, sondern wir gucken halt auch wirklich, dass die Jungs den Interessen nachgehen können, die sie auch wirklich haben. Und wenn sie halt für sich feststellen, Fußball ist jetzt heute mal nicht meins, nach 3-4 Monaten, dann geben wir ihnen trotzdem die Hilfe, sich anderweitig sportlich zu betätigen, ihren Sport zu suchen, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn uns ein junger Mensch im Sport verloren geht. Und da geht es nicht darum, dass er Fußball spielt, Handball spielt oder Sonstiges, sondern dass er beim Sport bleibt. Und da sehen wir auch unsere Aufgabe als Verein, ihn auch in dem Weg zu unterstützen. Und wer weiß, ob dann irgendwann wieder die Spanne geschlagen wird, dass er doch wieder bei uns ist.
Ich bin gleich wieder bei Ihnen, Frau Schuppe, Herr Schuld, aber wir haben jetzt viel davon geredet, was passiert, wenn Zuwanderung zu uns nach Deutschland kommt, wir mit der Situation umgehen müssen, helfen zu müssen oder zu können. Das ist auch ein schöner Ansatz natürlich. Aber es passiert auch was im Leben hier in Deutschland, wenn so viel Zuwanderung stattfindet. Da findet eine neue Kultur statt. Über den berühmten Tellerrand hinausschauen, da gibt es neue Einflüsse, neue Ansichten. Wie erleben Sie das im Literaturbetrieb?
Na, das Schöne ist ja, dass der deutsche Literaturbetrieb schon immer sehr neugierig gewesen ist, auch auf fremde Kulturen. Also dass Schriftsteller, die zum Beispiel 2013 geflüchtet sind aus Syrien, schon ein paar Jahre vorher hier auch schon bekannt waren. Denen fiel zum Beispiel auch das Integration ein wenig einfacher, weil sie schon ein bisschen dieses Netzwerk aufgebaut haben. Letzten Endes, was ich vorhin mal gesagt habe, der Literaturbetrieb ist natürlich auch ein Wirtschaftsbetrieb. Ne? Das heißt, die Verlage gucken natürlich auch auf Qualität und nicht nur auf Herkunft. Das heißt, es wird ziemlich ausgesiebt. Anfangs wird sehr viel genommen, geguckt und alles Mögliche. Und dann wird aber auch quasi ausgesiebt. Was ist gut, was ist schlecht? Ne? Und schlecht kann man nicht sagen, aber was ist veröffentlichungsreif und so. Und das ist ein System, was ich glaube, was vielen Schriftstellern aus den Ländern noch so ein bisschen unbekannt sind, also ist, dass man sich hier auch ein Stück weit durchsetzen muss, dass nicht vor der Tür 30 Verleger stehen und sagen, wir wollen dich unbedingt produzieren, sondern ich glaube, da muss man sich auch ein Stück weit durchsetzen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich glaube, das gehört auch dazu, ne? Dass man hier auch, ich meine, als Schriftsteller ist es wirklich, man lebt ja von etwas, was man über Monate oder Jahre in seinem kleinen Kämmerlein auch geschrieben hat, indem man für sich auch mit der Literatur gewesen ist und muss sie dann anderen Leuten dann vorstellen und es muss vorher noch in irgendeiner Art und Weise übersetzt werden, damit die anderen auch damit was anfangen können. Also man muss sich auch lernen, ein bisschen zu verkaufen. Und das ist was, was wir auch beim Börsenverein mal vor 2 Jahren auch ein bisschen unterstützt haben, dass wir syrische Autoren auf die Buchmesse eingeladen haben, damit sie einfach mal den Literaturbetrieb auch ein bisschen besser kennenlernen, den einen oder anderen vielleicht auch mal zur Seite nehmen können und fragen können, wie komme ich jetzt eigentlich dahin? Ne? Wie schaffe ich das eigentlich, dass ich hier vielleicht auch als Schriftsteller arbeiten kann?
Und können Sie sich erklären, weshalb es vor allem syrische Schriftsteller sind, also eben nicht der aus Afghanistan oder Irak, die sich da...
Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie die Literatur in den Ländern, welchen Stellenwert sie hat und welche Traditionen es gibt. Afghanistan ist eher ein Land, was mit mündlichen Erzählungen arbeitet, wo es viele Geschichtenerzähler gibt, die von Dorf zu Dorf fahren und Geschichten erzählen. Syrien ist ein Land, in dem es, glaube ich, eine schon längere Tradition der Belletristik, des Romans, der Dichtkunst gibt. Und dadurch ist der Beruf des Schriftstellers, der Schriftstellerin in Syrien wahrscheinlich ein sehr viel etablierterer als in Afghanistan.
Ich glaube, das sind vor allem, also es gibt in Deutschland ja 2 unterschiedliche Programme. Also entweder ist natürlich, wenn man hier anfängt, als Schriftsteller bekannt zu werden, als jemand, der gerade erst nach Deutschland gekommen ist. Oder es gibt noch dieses Bandprogramm für verfolgte Schriftsteller und es gibt noch eins für verfolgte Journalisten. Und dann werden Leute gezielt aus dem Land rausgeholt. Und ich glaube, vor allem mindestens 2 Leute, also auch 2 syrische Schriftsteller, die in diesem Buch vorgestellt wurden, sind über dieses Bandprogramm gekommen. Dann haben sie natürlich ein größeres Netzwerk. Und in Syrien, aus Syrien sind auch viele Schriftsteller vor allem gerade jetzt gekommen. Und bei den vielen afghanischen Schriftstellern war das so, dass sie vor allem über den Iran in die USA migriert sind. Und dort gibt es sehr viele. Also dort sind die meisten jetzt in der ersten oder zweiten Generation, die aus Afghanistan stammen, dann auch auf Englisch publizieren oder immer noch auf Farsi. Und das sind, glaube ich, einfach einzelne Migrationswellen, wie zum Beispiel in Deutschland gibt es sehr viel mehr russischstämmige Schriftsteller und Schriftstellerinnen als in Frankreich, weil wir alle vor 20 Jahren hierher migriert sind. Das sind einfach die einzelnen Wellen und Moden.
Ja. Das sind verschiedene Programme, verschiedene Netzwerke, die wir hier ansprechen, aber was gerade angeklungen ist, wie haben Sie das empfunden, sich durchsetzen zu müssen in Deutschland? War das für Sie eine Drucksituation oder war das überhaupt, was Sie gedanklich begleitet haben?
Ich hatte einfach viel Glück von Anfang an, dass ich das erste Buch schon so gut verkauft hatte, dass ich dann weitermachen konnte, aber das ist, glaube ich, für jeden Schriftsteller von Buch zu Buch einfach so eine Glückssuche.
Also wie immer in der richtigen Situation die richtigen Leute möglicherweise kennenzulernen und ein bisschen Glück dann immer dabei.
Letztendlich, so traurig das ist, aber das Buch muss ich einfach verkaufen. Und wenn sich ein Buch ganz gut verkauft hat, 2 andere nicht, das ist noch okay, aber wenn man stetig nicht verkauft, dann ist man, glaube ich, irgendwann mal raus.
Frau Schupp, wie ist das beim FC International? Natürlich, da wird vor allem Sport gemacht, Fußball gespielt.
Ein Buch haben wir noch nicht geschrieben, aber...
Aber das wäre ja vielleicht eine Idee, da vielleicht mal auch den Blick zu weiten, oder ist das so völlig abwegig?
Nein, abwegig würde ich das nicht nennen. Sag mal so, unsere Kompetenz liegt eher im Sport als im Schreiben. Das würde ich lieber den Profis überlassen.
Aber vielleicht lungern ja Talente herum, die wir noch gar nicht erkannt haben.
Ja, wir haben auch letztens drüber gesprochen. Also wir haben so viele Stories, die wir eigentlich erzählen würden, gerne nach außen, ne? Also auch über Facebook oder über unsere Öffentlichkeitsarbeit. Aber wir haben einfach nicht genug Leute, die das dann umsetzen können, beziehungsweise nicht das Geld, um das dann so darzustellen, wie wir es gerne würden, dass es auch wirklich ankommt, ne? Das einfach nur einen Post machen auf Facebook, bringt ja heute nicht mehr viel. Gut sind immer Videoposts, wo man halt wirklich Emotionen anspricht von den Leuten. Das gucken sich die Leute an. Also jetzt auf Facebook, auf diesem Medium, ne? Literatur, Bücher ist dann nochmal was anderes. Aber ja, es ist halt schwierig.
Ja, sprechen es an, da sind natürlich viele Lebensgeschichten dabei, viele, viele Erfahrungen. Also da sind ja auch richtig Schicksale dahinter. Wie arbeiten Sie das auf? Also gibt's, geben Sie uns einen Einblick in Ihre Arbeit beim FC International. Kommen die dann dahin und machen ein bisschen Sport und gehen wieder oder wie funktioniert das Netzwerk?
Ja, so und so. Es ist oft, also wir sind ja auch keine Psychologen, aber wenn die Kinder mit den Trainer reden wollen, letztendlich ist es dann bei die Sache bei dem Trainer, ne, oder Co-Trainer oder Betreuer, den die dann irgendwann vertrauen und ein paar Geschichten erzählen. Also zu mir im Vorstand kommt keiner und erzählt mir was, außer ich arbeite enger mit den Ehrenamtlern zum Beispiel, die mich kennen. Wir haben jetzt 2 Syrer, die mir ihre Geschichten erzählt haben, wo man darüber sprechen kann. Und ich glaube, das tut ihnen auch immer ganz gut, einfach mit jemandem drüber zu sprechen. Wir hatten jetzt letztes Jahr einen schlimmen Fall, einen ziemlichen Rückschlag. Wir haben nämlich auf der Anlage keine Umkleiden. Wir hatten dann einen Containerbau hingestellt und der wurde uns tatsächlich angezündet nach einer Woche. Der ist abgebrannt, weil nicht jeder damit zufrieden ist, dass wir Ausländer im Verein haben. Nächste Woche soll der wieder neu aufgestellt werden. Das Wurf und jetzt tatsächlich ein Jahr zurück. Es war letztes Jahr zu Ostern, wo er angezündet wurde, jetzt ein Jahr länger gedauert. Was immer wieder diese Prozesse auch bremst. Ne? Immer wenn man denkt, man ist einen Schritt weiter und man kommt jetzt langsam dahin, wir haben halt keine richtige Heimat. Also wir haben keinen Raum, wo die Kinder zusammenkommen. Wir haben keine Gaststätte oder sowas. Also bei uns ist es immer noch ein bisschen schwierig. Uns sind infrastrukturell einfach Grenzen gesetzt, wo man mit der Stadt kommunizieren muss. Das ist aber auch immer recht schwierig. Auch die Stadt hat keine unendlichen Möglichkeiten und Mittel dafür, ne? Also wir sind jetzt dabei, einen Containerbau hinzustellen, um 2 Umkleiden zur Verfügung zu stellen, aber mehr ist es auch nicht, es sind nur 2 Umkleiden und endlich ein paar Toiletten und Duschen und Wasser und Strom, was wir bis jetzt auch nicht haben. Also da fehlt, also da wünsche ich mir mehr Unterstützung auch einfach von der Politik und von der Stadt wünschen.
Fehlt Ihnen da möglicherweise auch manchmal so die Offenheit oder der Wille, da was zu tun, gerade bei einem solchen Projekt, wenn Sie mal zurückdenken an die Anfänge und heute, hat sich da was auch in der Mentalität hier in Deutschland getan, im Umfeld, was Sie erleben?
Na, so richtig habe ich nicht das Gefühl, dass ich was getan habe. Also man sieht halt dieses eine Lager, was dafür immer kämpft, ne? Wir möchten integrieren, wir nehmen euch an, wir helfen euch, wir laufen mit euch zum Amt, wir helfen euch, Unterlagen auszufüllen. Wenn ihr einen Brief habt, den ihr nicht versteht, GEZ, Riesenthema. Erklär mal jemanden, was GEZ ist und warum sie das bezahlen müssen. Auf Englisch am besten noch oder Arabisch oder was weiß ich. Also Riesenkatastrophe. Dieses deutsche System zu verstehen, Vereine zu verstehen, ist Wahnsinn. Da stoßen wir auch immer wieder an unsere Grenzen, weil egal wie oft wir das übersetzen und es versteht ja nicht mal ein Deutscher. Das sind so Schwierigkeiten. Aber ja, die Stadt, es war auch so ein ziemliches Theater am Anfang, aber jetzt haben sie wirklich versucht, uns zu unterstützen. Aber wie gesagt, die Infrastruktur ist es, die wirklich Probleme aufbereitet. Wir können nicht einfach Geld in die Hand nehmen und dann ein Vereinsheim bauen. Das kostet unglaublich viel Geld. Die Stadt unterstützt sowas zwar, wenn man das vorhat, aber trotzdem die Eigenmittel, die du aufbringen möchtest dafür, das sind immer noch Unsummen. Da brauchst du Sponsoren. Da musst du wieder an die Unternehmen in der Stadt appellieren. Hier, helft uns doch bitte für dieses soziale Projekt. Aber jetzt ist RB noch da und schluckt viele Sponsoren hier. HCL ist auch schon untergegangen, sag ich mal.
Das ist der berühmte schwierig. Kuchen, genau, wo man sich dann wieder ein Stückchen dann abschneiden muss.
Am Ende ist es das Geld, was immer fehlt.
Was ist das jetzt für ein Netzwerk mit dem FC International in Leipzig? Was ist da entstanden? Also weiß jemand, der nach Deutschland kommt, nach Leipzig kommt? Also da gibt es einen Anlaufpunkt, da gibt es dieses International. Geh doch mal da vorbei.
Also es ist tatsächlich so, dass wir oft von Flüchtlingsheimen angesprochen werden, angeschrieben werden, angerufen werden, weil sie sagen, ja, wir haben ja Fußball und International gegoogelt in Leipzig, dann kommt man bei uns raus. Also es gibt noch den FC International Berlin, genau. FC Internationale Berlin, wir heißen eigentlich FC International.
Und Berlin aber ist hat nicht etwas schlimm. Längere Tradition, glaube ich, 1980 ja, schon gegründet.
Genau.
Babelsberg, Potsdam gibt es auch ähnliche.
Genau, also auch in Rostock gibt es, glaube ich, einen Verein, der so heißt. Es ist ja eigentlich auch ein gutes Konzept, weil es funktioniert ja. Es funktioniert auch dort. Und es hieß zwar nach RB, warum jetzt noch ein neuer Verein im Fußball? Aber die 250 Mitglieder, die wir haben, geben uns recht. Also der Bedarf ist da. Die Kinder, die wollen irgendwo Fußball spielen.
Ne? Hat er das eine mit dem anderen denn zu tun? Also gab es einen direkten Zusammenhang zwischen International und RB oder war das nur zeitlich zufällig?
Nein, nein. Das war, man hatte eine andere Idee, ein anderes Konzept im Kopf und wollte sich eigentlich mit einem Verein zusammentun, mit einem anderen. Hat sich aber keiner gefunden in Leipzig und dann haben sie gesagt, okay, machen wir es einfach selber. Dass das nicht so einfach geht, haben sie dann auch in den nächsten Jahren festgestellt. Vor allem infrastrukturell erstmal einen Fußballplatz zu finden in Leipzig ist eine Katastrophe. Die infrastrukturell, sportlich. Ja, Leipzig wächst, aber die Verein, also die Infrastruktur halt nicht mit. Ne? Hallen, Fußballplätze, geht's ja um alles.
Genau. Erkennen Sie sich da wieder, Herr Schmidt, in Apolda?
Durchaus. Also wir sind gerade in der schlimmen Lage, dass die Politik plant oder man gesagt hat, Turnhallen schließen zu wollen. Das ist gerade für unsere Kooperationspartner eigentlich fatal, weil die ihre sportliche Betätigung eigentlich im Bereich der Hallen haben. Wir haben ein bisschen das Problem, dass wir außerhalb von Apolda liegen und da stoßen wir wieder an ganz andere Probleme. Wir würden vielen gern die Möglichkeit geben, sich bei uns sportlich zu betätigen. Aber auf der Kehrseite kommt halt immer die Frage nach der Kostenübernahme. Wer übernimmt die Karte für den Bus? Warum soll ich da überhaupt Mitglied werden? Also das ist so ein bisschen die andere Seite der Medaille. Wir würden gern viel mehr machen, aber stoßen halt in dem Bereich ein bisschen an unsere Grenzen. Aber das Problem mit der Infrastruktur kennen wir auch. Wir haben keinen funktionierenden Kunstrasenplatz in Apolda, was eigentlich zwingend in einer 25.000 Einwohnerstadt notwendig wäre, einfach um den Sport, der ja trotzdem ständig wächst, weil die Nachfrage ist ja da in allen Bereichen. Da kommen wir einfach nicht mit, leider.
Darf ich kurz noch was dazu sagen? Also wir sind jetzt 10 Mannschaften im Spielbetrieb mit 250 Mitgliedern und wir haben einen Platz. Und wir haben jetzt einen Antrag auf den Kunstrasenplatz gestellt, aber können das auch wieder nur, weil wir Gott sei Dank einen Sponsor haben, der die Eigenmittel aufbringt. Aber wir reden hier von 800.000 Euro. 20% zwar nur Eigenanteil, aber es ist immer noch genug Geld. Mit der ersten Herren, die spielen Oberliga, also recht semi-professionellen Fußball. Damit mieten wir uns ganz woanders ein und unsere Spiele tragen wir in Torgau aus. Das ist eine Stunde Fahrt, um das zu machen, was wir hier machen wollen, weil wir einfach keine Plätze haben.
Also manchmal ist es der Kunstrasenplatz, der die Integration ein bisschen befördern könnte, aber noch nicht da ist. Manchmal, Herr Schulz, sind es aber auch die Geschichten, die wir erfahren von den Geflüchteten. Also natürlich hören wir viel über deren Schicksale, über deren Wünsche und Erfahrungen. Sie gehen aber den Weg, dass sie ihnen auch eine Stimme geben. Und ein Buch haben sie uns mitgebracht, das können wir vielleicht mal aufschlagen. Da kommen Geflüchtete zu Wort, weil sie ihre Geschichten aufgeschrieben haben. Weg sein, hier sein. Was sind das für Geschichten, die wir da erfahren?
Ach, das sind Geschichten, die im Grunde genommen vor allen Dingen damit zu tun haben, wie die Menschen, die das erlebt haben, also die Flucht oder das Weggehen aus der Heimat und das Ankommen hier in Deutschland, was sie daran beschäftigt hat. Das sind Gedichte, das sind manchmal auch sehr lange Gedichte, sehr wehmütige, sehr furchtbare, sehr fröhliche Gedichte. Es ist wahnsinnig unterschiedlich, was da herauskommt, herausgekommen ist. Ein bisschen verbunden mit dem Buch ist auch ein Projekt, weil einige der Schriftsteller und Schriftstellerinnen auch bei einem Projekt jetzt mitarbeiten, was Weiterschreiben heißt. Weiterschreiben ist ein Projekt, was deutsche Autorinnen und Autoren anbieten, indem sie quasi wie so eine Art Tandem oder Patenschaft mit einem geflüchteten Autor eingehen, über seine Texte reden, aber auch ihre eigenen Texte präsentieren und quasi auch als dieses Tandem auch auf Veranstaltungen auftreten, also in Buchhandlungen, in Veranstaltungsorten. Ich glaube, morgen hier in Leipzig findet auch wieder ein statt. Das Schöne daran ist, dass es wirklich, dass es auch ein bisschen losgelöst vom Flüchtlingsstatus ist, sondern es geht vor allen Dingen auch um Literatur. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, ne? Weil ganz blöd gesagt, ne, einen syrischen Bäcker, den fragt man auch nicht die ganze Zeit, wie war deine Flucht, sondern wie machst du eigentlich das syrische Brot? Ne? Darum geht es ja auch. Ne? Also es geht auch darum, die Kulturen quasi zueinander zu bringen, zu verstehen.
Also ein Stück Normalität auch herzustellen. Ich kenne tatsächlich ja auch hier Ansätze im Sport, also das Tandem, was Sie da aufrufen, das gibt's hier bei der Integrationsarbeit natürlich genauso, um diesen Weg vielleicht ein bisschen normaler gestalten zu können. Wie muss das dann fortgeführt werden, Ihrer Meinung nach, dass auch auf Tandem-Ebene möglicherweise irgendwann mal die ganz große Selbstständigkeit entsteht?
Naja, im Grunde genommen, ich glaube, das weiß jeder, der versucht, Schriftsteller zu werden oder Schriftsteller ist. Es gibt sehr viele trockene, harte Zeiten, in denen kein Geld reinkommt. Und dann gibt es vielleicht den ersten Vertrag mit einem Honorar, einen Vorschuss und sowas. Aber man muss halt im Grunde genommen in der Lage sein, wenn man schriftstellerisch tätig ist, dies irgendwie zu schaffen. Ne? Also von Unterstützung leben, vielleicht mal ein Stipendium bekommen und alles Mögliche. Ich glaube, da kann man noch einiges tun. Aber ich glaube, das Wichtige ist auch, man sollte nicht versuchen, Leuten etwas vorzugaukeln. Es ist, glaube ich, schon ein hartes Geschäft als Schriftsteller, sich so zu etablieren, dass man davon leben kann. Ich weiß nicht, geht das bei Ihnen, dass Sie es können? Ja. Aber bei vielen anderen, glaube ich, ist das es ist wirklich nicht so einfach. Und ich glaube, das ist das Wichtige, das auch mal zu vermitteln, dass es jetzt nicht so ist, dass wirklich überall Geld zur Verfügung steht, sondern dass man sehr viele trockene Zeiten hat. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, dass man, und das gilt aber nicht nur für Schriftsteller, sondern auch für alle anderen Berufe, dass man eigentlich so eine Art Leitfaden hier auch bekommt. Wie komme ich hier eigentlich durch unsere Gesellschaft? Wie kann ich hier eigentlich mich etablieren? Wie kann ich etwas schaffen, was mich selber auch trägt? Und das ist, glaube ich, ein Stück weit was anderes als Integration. Ich glaube, das ist eher so ein Mittel, was wir auch bieten können, anstatt dass wir sagen, ihr müsst uns quasi entgegenkommen. Und da sollten wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr dran arbeiten.
Herr Schmidt, in Apolda, wenn Sie da arbeiten mit Zuwanderern, mit Flüchtlingen, beobachten Sie auch, dass sich dann innerhalb Ihres Vereins, Ihres Netzwerkes auch bei den Deutschen was verändert, also bei den Heimischen? Ist da auch ein Prozess in Gang gekommen, wo man vielleicht offener geworden ist oder eher noch skeptischer? Wie erleben Sie das?
Also wir sind auf alle Fälle offener geworden als Verein. Ich kann mich gut daran erinnern, wo ich das erste Mal mit 8 16-Jährigen bei uns auf den Sportplatz bin, habe die bei uns in den Trainingsbetrieb mit eingebunden. Das fällt natürlich auf. Und dann hat man bestimmte Trainingsgruppen, wo dann, ich sag mal so, diese typische Angst geschürt wird, die kommen jetzt dann bald mit Bussen. Jetzt haben wir die ersten 8, wann kommen die nächsten 20? Die kriegen Fußballschuhe, Trainingsanzüge. Von welchem Geld wird das denn bezahlt? Sind das denn unsere Mitgliedsbeiträge? Also wir mussten in dem Bereich viel Arbeit leisten, wir mussten viele Gespräche führen, wir mussten viel aufklären, die Leute auch zusammenbringen, um da ein gewisses Verständnis auch zu erzeugen. Und mittlerweile muss ich sagen, bin ich auch ganz stolz auf die Entwicklung, die wir im Verein genommen haben. Denn wir haben eigentlich keine, ich sag mal, Migranten mehr im Verein, sondern wir haben einfach Vereinsmitglieder auf allen Ebenen. Und das ist schön zu sehen, dass man die Leute, die dem Ganzen vielleicht auch ein bisschen skeptisch gegenübergestanden haben.
Aber wie schwierig war das denn? Also natürlich gibt es zu Beginn gerade von neuen Entwicklungen immer Skepsis und Vorbehalte.
Wie viel? Sehr, sehr. Also das war nicht nur ein Gespräch, das waren auch nicht nur zwei Gespräche. Da sind einige Sonntage draufgegangen, da sind auch im Vorstand teils hitzige Diskussionen geführt worden. Aber uns war halt immer wichtig, auch für die, die neu bei uns sind, nichts Neues zu schaffen. Ja, das ist halt immer, weil damit würden wir uns als Verein, und wir sind auch ein kleiner Verein mit knapp 180 Mitgliedern, einfach auch selber überfordern. Und das haben wir halt versucht rüberzubringen, dass auch die neu zu uns kommen, für uns eine Chance sind, die auf ganz andere Art und Weise halt wieder mit in den Verein zu integrieren, sodass es uns auch hilft. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Sicherlich auch immer noch nicht bei allen. Wir hatten bei der letzten Kommunalwahl im Bereich Apolda den höchsten Teil an AfD-Wählern im Dorf. Das ist ärgerlich, beängstigend, traurig. Wir wussten gar nicht so richtig, wie wir es in Worte fassen. weil wir halt wirklich auch intensiv Integrationsarbeit leisten. Nicht nur in unserem Verein, sondern wir veranstalten regelmäßig Integrationsturniere, wo wir auch bewusst Flüchtlingsheime anschreiben, UMA-Heime, damit die halt für sich einen Tag haben, um sich auszutauschen, miteinander Sport zu machen, das zu machen, was denen Spaß macht, den Betreuern eine Basis zu geben, um sich auch mal außerhalb ihrer Einrichtung austauschen zu können. Und das ist so unser Teil der Integrationsarbeit, wie wir es momentan halt leisten.
Die Mühen der Ebene, Frau Schupp, wie viel Aufklärungsarbeit müssen Sie für Ihr Projekt noch leisten? Oder haben Sie auch das Gefühl, dass Sie sehr viel mehr noch erklären müssten, als Sie es schon tun, weil das Verständnis vielleicht noch gar nicht überall so vorhanden ist?
Also im Verein ist es halt eigentlich das Gegenteil als bei ihm, weil wir sind ja so gegründet worden, wir sind einfach Inter Leipzig, wir nennen uns die Inter Family mit unseren Ehrenamtlern. Da ist es überhaupt keine Frage, Thema ist der Ausländer, hat der Migrationshintergrund, das haben die alle. So, gefühlt. Nein, das stimmt nicht. Unsere Ehrenamtler sind tatsächlich sehr deutsch. Also wir haben ganz wenige Ehrenamtler mit Migrationshintergrund oder Flüchtlinge dabei, ne? Also nur den Bundesfreiwilligendienstler. Aber ja, mit der Umgebung. Also wir sind auf einer Sportanlage, wo es noch andere Vereine gibt und mit denen gab es wirklich anfänglich große Probleme. Es hat sich jetzt langsam geklettet, sage ich mal. Wir führen immer wieder Gespräche. Sie finden es nicht immer schön, ne? Aber sie haben es, glaube ich, mittlerweile akzeptiert, bis auf einer. Aber es sind halt 5 andere Vereine auf der Anlage. Ich denke, 4 von 5 zu bekommen, die das Ganze mittlerweile gutheißen, ist schon ganz gut. Weil wir sind im Stadtteil Schönefeld in Leipzig. Das ist jetzt auch, ja, also ich weiß nicht, wie viele AfD-Wähler wir dort hatten, aber nicht gerade das Viertel, die da sehr offen sind, sagen wir es mal so. Ne? Aber ansonsten, Anfeindung, wie gesagt, wird das Gebäude halt mal in Brand gesetzt. Bei Spielen merken wir es sehr, sehr häufig. Eigentlich gibt es fast kein Spiel, wo wir nicht irgendwie rassistisch beschimpft werden oder Affengeräusche gemacht werden tatsächlich. Das wird auch irgendwie gefühlt nicht besser. Es gibt zwar Auflagen von den Schiedsrichtern, dass man das eintragen muss und melden muss, aber so richtig wahrgenommen wird das nicht. Entweder sind die Trainer nicht hinterher genug und nehmen das einfach so hin und achten da nicht drauf, weil sie mit den Kindern zu tun haben und das gar nicht schaffen, einfach auch. Die Schiedsrichter, die gucken da auch gerne mal weg. Ich möchte, also nicht alle Schiedsrichter, ne? Aber es gibt halt einige, die gucken auch gerne weg. Da sind immer noch so Schwierigkeiten. Ich glaube, die werden auch nicht so schnell verschwinden.
Frau Gerstner, haben Sie eine Idee, wie mit solchen Situationen umzugehen ist? Also wenn es immer noch diese Vorbehalte gibt, was tut man da?
Es ist schwierig. Es ist wirklich extrem schwierig.
Einfach wegschauen? Ja, nichts tun?
Ich glaube, das Wegschauen bringt am wenigsten etwas. Ich glaube, einfach wirklich situationsabhängig, wie man da reagieren könnte.
Darf ich dazu was sagen? Also der Verband, ich war gestern bei einer Sitzung dabei vom Fußballverband, vom Sächsischen. Der DFB möchte halt, dass sich die Mannschaften die Hand geben vor dem Spiel und eigentlich auch nach dem Spiel. Das ist jetzt schon schwierig, das umzusetzen in den Kreisen. Viele Schiedsrichter achten da auch einfach nicht drauf. Aber ich glaube, das ist einer der ersten Schritte, die man auch steuern kann, wo man einfach sagt, das ist verpflichtend. Man gibt seinem Gegner einfach die Hand. Ne? Das ist so eine ganz kleine Geste. Das war früher ganz normal. Man muss einfach ein paar Regeln schaffen, denke ich, um das ein bisschen anzustupsen in die richtige Richtung. Und das wäre ein Schritt dahingehend.
Eine Möglichkeit. Meine Damen und Herren, wir kommen so langsam zu Ende der kleinen Runde hier vorne zum Schluss, das Schlusswort. Herr Schuld, was glauben Sie, was braucht es, um auch aus der Sicht der Kulturschaffenden, der Literatur, die Integration gelingen zu lassen, wenngleich es ein schwieriges Wort ist, die Integration auch inhaltlich?
Ach, ich würde gar nicht den schwarzen Peter an die Wand malen. Ich glaube, es gelingt insgesamt schon ganz gut. Ne? Es ist halt einfach, es ist schwierig, so unterschiedliche Menschen zusammenzuführen und bei denen immer die Gefahr dabei ist, sie werden über einen Kamm geschoben. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man bei jedem Menschen die Individualität erkennt und fördert und nicht sie als gesamte Gruppe sieht. Und das geht bei der Literatur genauso wie beim Sport. Und ich glaube, da kann jeder Einzelne dann auch wieder anders drauf reagieren.
Frau Gassenhofer?
Ich glaube auch, dass es eigentlich viel besser läuft,
als viele glauben.
Genau, was es dann geheißen wird.
Also wird es schon am Ziel praktisch, oder?
Nee, noch lange nicht, aber es ist halt auch bei, ja, es ist auch alles bei, Was wir wirklich brauchen, ist Bildung. Wir brauchen Bildung für die Leute, die neu angekommen sind, aber wir brauchen noch Bildung für Alteingesessene. Das wäre zum Beispiel mal ganz gut, wenn man zum Beispiel verpflichtenden Islamunterricht mal allen geben würde, damit man zumindest eine gemeinsame Basis hat, worüber man spricht, aber auch verpflichtenden Kunstgeschichtsunterricht, Religionsunterricht, also einfach viel mehr muss in Bildung investiert werden, aber es ist jetzt keine ausschließliche Fußballsache. Oder zum Beispiel, man kann auch Arabisch und Türkisch in Schulen einführen und Russisch.
Herr Schmidt, in Zottelstedt, in Apolda, wissen wir, der Kunstrasenplatz würde große Hilfe so schon sein. Was darüber hinaus?
Teilweise noch das Verständnis sicherlich in der Bevölkerung, aber ich finde halt, Integration macht Spaß. Integration macht genauso viel Spaß wie deutschen Kindern bei der Entwicklung zuzuschauen. Da sind wir auf einem guten Weg. Die Hilfe aus Politik und Wirtschaft ist immer gern gesehen und willkommen. Natürlich braucht man auch das Ehrenamt im Hintergrund. Ohne geht's nicht. Da wäre noch sehr viel mehr möglich, wenn das Gedankengut des Ehrenamtes gestärkt werden würde. Aber das ist gesellschaftlich natürlich relativ schwierig, weil man da meiner Meinung nach eher auf einem absteigenden Ast momentan ist. Ehrenamtler zu gewinnen ist sehr, sehr schwer, und das wird gerade uns auch als kleinem Verein zukünftig die Vereinsarbeit auch noch schwerer machen als die Integrationsarbeit, würde ich denken.
Frau Schupp?
Also ich möchte den Begriff Bildung auf jeden Fall nochmal mit aufgreifen, weil das ist tatsächlich ein Riesenpunkt. Unsere Kinder und Jugendlichen sind nicht ganz einfach, aber wir haben tatsächlich auch unsere Kinder kommen alle aus einem sozial schwachen Umfeld. Und der Bildungsgrad ist dort einfach nicht recht hoch. Dadurch entstehen ganz viele Probleme. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie Ausländer sind, sondern das ist bei den Deutschen genau dasselbe Problem. Das ist ein Bildungsproblem. Das zum einen, und zum anderen, glaube ich, fehlt einfach ein bisschen Verständnis von uns. Verständnis dafür, dass es bei denen einfach, also bei Menschen aus anderen Ländern, durch die anderen Kulturen, dass man einfach anders lebt. Ein lustiges Beispiel, mir hat letztens eine Brasilianerin erzählt, als sie nach Deutschland gekommen ist, hat sie versucht, den Bettbezug, der eigentlich für die Decke ist, über die Matratze zu ziehen. Sie wusste einfach nicht, dass das der Bettbezug war. Und das sind so Sachen, die sind für uns einfach selbstverständlich, dass wir dafür einfach Verständnis aufbringen, dass die manche Sachen einfach gar nicht wissen können, dass man da einfach helfen muss, ne? Und sagen muss, hey, das ist hier so oder das läuft so. An die Hand nehmen und Aufklärung. Also nicht nur wir über ihr Leben, also nicht nur die über unser Leben, sondern wir auch über den ihr Leben, ne? Über die ihre Kultur, Religion und so weiter.
Ja. Das zeigt, welche Kulturen da tatsächlich aufeinander prallen. Meine Damen und Herren, die Stimme erheben, was tragen Sport und Literatur zum öffentlichen Diskurs von Migration bei? Das war unsere kleine Diskussionsrunde hier bei der Buchmesse, veranstaltet vom DOSB und der Litkem. Und wenn ich das festhalten darf, also Bildung und Verständnis, dann ist, glaube ich, allen uns schon ein bisschen mehr geholfen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch angenehme Unterhaltung auf der Buchmesse in Leipzig.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.